Die Geheimformeln der Liebe.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Also, ich sag's euch jetzt mal, wie es eigentlich ausschaut. Ziel ist nicht zu sterben wie Romeo und Julia, sondern gemeinsam so alt zu werden wie Oma und Opa. Oder? Das ist es. Klingt gut, oder? Was meint ihr?
Ja, das klingt wunderbar. Aber, werden sich jetzt viele fragen, wie geht das heutzutage eigentlich? Liebe bedeutet, für viele Menschen zu geben und gleichzeitig aber auch zu nehmen, also eine gute Balance zu haben und natürlich auch Kompromisse einzugehen. Sich nicht zu verbiegen, aber trotzdem anpassungsfähig zu sein. Es geht um Vertrauen, um Verlässlichkeit und natürlich um Nähe. Bestenfalls ist dein Partner vielleicht auch dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde, dem du alles erzählen kannst. Und Liebe ist immer auch eine Entscheidung.
Und alle fragen sich jetzt, okay, und wie kriegen wir das langfristig hin?
Ja. Genau. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob wir euch alle Fragen beantworten können, aber wir versuchen es. Wir erzählen euch nämlich heute die Geschichte von Nicole und von Oliver, dem Olli, die mit einem sehr besonderen Anliegen zu Andrea in die Praxis gekommen sind.
Und wir erzählen euch von den Geheimformeln der Liebe. Da gibt es mehrere, zum Beispiel die sogenannten Gottman-Regeln, die 5-zu-1-Regel, die 3-Minuten-Regel und außerdem die 2-2-2-Formel und ob das aus Andreas und aus unserer Sicht alles so Sinn macht.
Genau. Der Gottman, das ist ein amerikanischer Psychologe und emeritierter Professor für Psychologie an der University of Washington. Und bekannt wurde er durch seine Arbeit über Beziehungsanalyse und Ehestabilität. Ganz spannend eigentlich, weil der hat da wahnsinnig lang dran rumgeforscht. Zusammen mit seiner Frau Julie, Psychotherapeutin ist die, hat er eine eigene evidenzbasierte Form der Familien- und Paartherapie entwickelt.
Und er hat ein sogenanntes Love Lab. Das ist ein Liebeslabor, wo er seine Untersuchungen macht.
Total toll.
Sowas gibt's halt in USA.
Love Lab.
Da bin ich schon ein bisschen neidisch.
Und viele Bücher hat er auch geschrieben.
Ja, ja.
Gottman behauptet nämlich, die Methode überhaupt entwickelt zu haben,
genau,
mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% vorhersagen zu können, welche neu verheirateten Paare verheiratet bleiben und welche nach 4 bis 6 Jahren geschieden sein werden. Die Methode kann auch angeblich mit 81%iger Genauigkeit voraussagen, welche Ehen 7 bis 9 Jahre überstehen. Übrigens ist er selbst schon 2-mal geschieden.
Das heißt, er muss es wissen.
Richtig.
Er muss es, oder er hat es bei sich selbst nicht richtig vorausgesagt.
Das ist die Frage, ob er das vielleicht erst danach erkannt hat und entwickelt hat.
Ach so, man muss.
Damit es ihm nicht noch ein drittes Mal passiert.
Das heißt, man muss erst heiraten, dann kann man es voraussehen.
Hat er ja, weil er hat es gemeinsam mit seiner Frau erarbeitet.
Ah, stimmt. Das heißt, es ist die jetzige Frau, die Julie. Genau.
Ja, das heißt, vorher ging es bei ihm auch ganz schön daneben.
Mhm.
Das hat ihn wahrscheinlich auf die Idee gebracht, mal zu schauen, was steckt denn da eigentlich dahinter, welche Methoden stecken dahinter und was ist der Grund.
Du, aber lass mich kurz sagen, der ist aber trotzdem in der Verhaltenstherapeuten, Beziehungstherapeutenwelt extrem anerkannt, richtig?
Oh ja, extrem. Also es ist natürlich ein Amerikaner, der sich von uns Deutschen immer so ein bisschen unterscheidet, so wie auch der David Snarch. Das ist ein Sexualtherapeut, der vor 2 Jahren gestorben ist, den auch jeder kennt in Deutschland aus der Szene. Und Gottman kennt natürlich auch jeder. Und er hat wirklich auch sehr populäre Bücher geschrieben. Die Vermessung der Liebe, ein sensationelles Buch, wie ich finde. Und was ich eben so toll finde, wo ich echt ein bisschen neidisch bin, der hat wirklich dieses Liebeslabor, dieses Love Lab, in dem er forscht, in dem er Leute holt, Paare, die sich dann unterhalten und er die mit Videokamera und allem Pipapo da beobachtet. Ich meine, das ist ja schon echt eine coole Intervention und vor allem ist ein echtes Privileg.
Macht jetzt der in dem Love Lab nur Beziehungstherapie oder auch Sexualtherapie?
Oh, das weiß ich nicht genau.
Stell mir gerade das Love Lab vor.
Ja, ach so, das meinst du.
Nein, okay. Mit Vorhang ist nicht so ein Love Lab.
Also pass auf, der hat auf jeden Fall, hat er sich Paare angeschaut.
Genau.
Und hat drauf geguckt, wie gehen denn die miteinander um, wer redet wie im Detail mit dem anderen und macht dann was und hat dann daraus eine Studie entwickelt. Er hat versucht, das alles zu katalogisieren und hat dann daraus mehrere Studien entwickelt. Mhm. Mehrere, genau. Mhm.
Also die Methoden wurden teilweise wissenschaftlich auch angezweifelt. Aber jetzt muss man auch ehrlich sein, es wird ja immer irgendwas angezweifelt und mal geguckt und ist es wahr und ist es nicht wahr. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Er hat viel beigetragen und es ist super spannend. Und ich erzähle euch auch aus meiner Praxis, was Paare aus meiner Erfahrung glücklich macht oder ich sag mal, was zuträglich ist und was eher nicht so zuträglich wirkt.
Genau, für alle, die jetzt heute zum ersten Mal zuhören, die Andrea, Frau Liebe heißt sie, hat eine Praxis, eine Beziehungspraxis, heißt die Beziehungspraxis in München. Und das Spassl und ich sind Journalisten. Genau, jetzt wisst ihr auch, wer wir sind.
Und die beiden sind ein Liebespaar.
Richtig, ja, genau, habt ihr auch schon mitbekommen.
Und wir drei sind ein Arbeitsteam.
Richtig.
Also, los geht's.
Wie halten wir das Glück?
In meine Praxis kommen Nicole und Oliver. Beide um die 50. Als sie sich setzen, halten sie direkt danach Händchen, was ich ziemlich süß fand. Und sie beginnt zu erzählen.
Frau Breu, sagt sie, wir sind hier, weil wir glücklich bleiben wollen. Wir haben beide gescheiterte Ehen hinter uns, also der Olli eine, ich zwei. Und wir wünschen uns, dass es diesmal gut geht, ja, dass es so schön bleibt. Und Sie müssen uns dabei helfen. Was sind die Formeln der Liebe?
Was sind die Formeln? Hast du noch nie gehabt, Andrea, oder? Was sind die Formeln der Liebe? Bitte sagen Sie uns, was wir tun müssen, damit es klappt.
Ich sag mal so, es macht ja Sinn, was die sagen. Also, wenn ich mir jetzt einen Hundewelpen zulege und gar mich nicht auskenne mit Hunden, dann gehe ich ja auch in eine Hundeschule idealerweise oder sowas.
Total.
Oder ich mache einen Führerschein, gut, weil ich muss, aber idealerweise wäre es schon wichtig.
Macht schon Sinn, auch einen zu
machen. Es macht total Sinn, genau. Und nachdem in den beiden Leben vorher oder in den Ehen, insgesamt hatten sie ja drei, wenn man so will, schon so viel doch schiefgelaufen war und beide vielleicht auch noch nicht ganz verstanden haben, was alles schiefgegangen ist und vor allem warum, wollten sie jetzt einfach eine professionelle Beratung haben. Und das fand ich eine coole Sache, einen coolen Auftrag.
Also prophylaktisch sozusagen.
Ja, genau.
Das ist doch super. Und wir hören alle zu. Nicoles Vergangenheit.
Nicole ist eine Frau, die man so als die Taffe bezeichnen würde. Ja?
Ja, sie kommt ursprünglich aus Hannover. Heiratet recht früh, bekommt einen Sohn, macht sich mit ihrem ersten Mann selbstständig, sie gründen eine kleine Versicherungsagentur.
Und die Nicole, das ist eine Kleine, so wie ich. Und sie ist, wie Markus gerade schon gesagt hat, wirklich eine taffe, aber auch eine sehr herzliche, so eine natürliche Frau. Und ihr ahnt schon, auch eine sehr sympathische. Und sie redet bei unserer ersten Sitzung, ich würde fast sagen, bestimmt drei Viertel unserer Zeit. Mhm. Und erzählt, während sie Olivers Hand hält.
Sie hat den Staffelstab.
Mhm. Mein erster Mann, sagt sie, war leider Alkoholiker. Und schlussendlich ist er auch daran gestorben. Ich wusste das nicht, als wir zusammenkamen, denn es war ein schleichender Prozess.
Traurig.
Und auch ihr Sohn hat das alles mitbekommen. Als der Papa verstorben ist, war der Junge 6 Jahre alt. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie schwer der Weg war.
Total. Aber warum hat sie ihn nicht verlassen? Hast du gefragt?
Wahrscheinlich, weil sie ihn sehr geliebt hat, oder?
Genau, Indra. Und weil er ihr einfach sehr, sehr leid tat und sie ihn nicht in den Stich lassen wollte. Ich meine, er war ja krank, alkoholkrank. Das ist ganz, ganz oft so. Ich kann doch da jetzt nicht gehen. Ich kann dir doch nicht. Was wird dann aus ihm? Und so weiter und so fort.
Voll.
Aber die Beziehung war schwierig. Und sie hat mir einige Szenen geschildert, wie er dann sturzbetrunken vor dem Kind auf dem Boden in der Wohnung lag, nicht mehr aufstehen konnte, sie ihn in der Küche auf eine Matratze gehievt hat, damit er dort schläft und nicht ins Schlafzimmer kommt und da das Bett voll, ihr wisst schon. Mhm. Und der Mann hat auch einiges gewogen, also das war kein Leichtgewicht. Und der Sohn hat auch echt richtig viel mitbekommen. Einen völlig desolaten Vater, der psoffen im Bett lag, wenn er vom Kindergarten kam und er musste leise sein, damit der Papa nicht aufwacht. Und also ganz, ganz, ganz krass.
Also schon vom Zuhören unfassbar traurig.
Ja. Wir haben ja schon mal eine Folge über Alkoholismus gemacht. Der Alkohol macht die Birne hohl. Auf jeden Fall spielt das eine große Rolle in Beziehungen oftmals. Oh ja. Und ich glaube, wir müssen da vielleicht nochmal eine Folge machen, um dann nochmal drüber sprechen. Da kennst du bestimmt viele Geschichten, die mit Alkohol zu tun haben.
Zurück zu Nicole. Ihr Mann stirbt dann tatsächlich an einer Alkoholvergiftung.
Bei manchen Menschen ist es nämlich so, dass schon bei 3 Promille der Tod eintreten kann. Das hängt davon ab, wie die das vertragen. Andere schaffen 6 Promille. Also da reagiert jeder anders. Und so
6 Promille?
6 Promille gibt es auch.
Um Gottes Willen.
Bis dann wirklich der Tod eintritt, also die Alkoholvergiftung. Und bei ihrem Mann war es eben so, dass der nicht so viel vertragen hat und dementsprechend war es dann schnell vorbei mit ihm.
Der hatte wohl über 3 Promille, Kreislaufversagen, Koma, Atemstillstand, genau. Und wie man dann später auch rausfand, denn Nicole hat ihn zu Hause im Bett tot aufgefunden mit einem Abschiedsbrief.
Oh mein Gott.
Sicher gibt's immer noch irgendwas Schlimmeres, aber das ist so eigentlich eine Riesenkatastrophe.
Total. Weil vor allem, wir haben das ja auch schon in mehreren Geschichten gehört, Andrea, dass sowas sich dann auch meistens bei den Kindern später wieder in ihre Beziehungen reinträgt, wenn die sowas erleben.
Ganz genau so ist es. Und das ist halt jetzt die Geschichte auch von dem Kind von Nicole. Ja? Also der hat jetzt halt auch diese Geschichte, die er mit sich herumträgt. Das ist jetzt seine Vergangenheit, mit der er sich wahrscheinlich irgendwann mal auseinandersetzen muss.
Also die Nicole ist dann auf jeden Fall mit ihrem Sohn umgezogen, und zwar nach München, und wollte das alles so ein bisschen hinter sich lassen und ein neues Leben starten, was total verständlich ist. Ja.
Und viele Jahre später, da ist ihr Sohn schon groß, lernt sie beim Golfen einen neuen Mann kennen. Sie war ja jahrelang alleinerziehend und hat in der Zwischenzeit ihre Versicherungsagentur auch weiter aufgebaut. Mittlerweile hat sie 40 Mitarbeiter, also wirklich eine taffe Frau.
Das ist eine Unternehmerin, genau.
Genau, eine Unternehmerin. Und mit diesem zweiten Mann war sie auch 3 Jahre sehr glücklich. Der hatte übrigens auch einen Sohn aus seiner Vorbeziehung. Beide haben ein Haus gebaut und es sah wirklich aus wie Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir immer sagen, happy go lucky. Aber, und jetzt kommt ein Haken, ihr zweiter Mann war extrem eifersüchtig.
Also krankhaft eifersüchtig. Und der hat sie, wie sich dann später auch rausgestellt hat, sogar von den Privatdetektiv bespitzeln lassen eine ganze Weile. Potzblitz, sag ich dann nur.
Dazu müssen wir nochmal eine Folge machen.
Ja, und ich kenne einen Privatdetektiv. Ich kenne einen, der ist super.
Vielleicht müssen wir mit ihm sprechen. Der hat bestimmt spannende Geschichten zu erzählen.
Mit Sicherheit, Und dadurch stellt sich auch die Frage, warum du einen kennst. Aber da kommen wir dann dazu. Ja. Also ihr merkt schon, uns geht der Stoff nicht aus.
Nee, null.
Nein.
Noch lange nicht. So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, was passiert ist mit diesem zweiten Mann. Der ist, als Nicole einkaufen war, Hals über Kopf einfach ausgezogen.
Was? Sie kam vom Einkaufen zurück und der war weg?
Genau. Und der hat ihr eine WhatsApp hinterlassen. Ich meine, da bin ich ja eh schon, aber gut. Du betrügst mich und ich bin weg. Das war's.
Aber hat sie ihn denn betrogen?
Nö, sie hat zu mir gesagt, niemals, nein. Sie konnte sich das alles überhaupt nicht erklären, aber sie wollte den Fall jetzt auch nicht neu aufrollen und im Detail verstehen, was der Ex-Mann jetzt da für ein Pferd geritten hat. Und sie wollte von mir eigentlich etwas anderes. Das war ja auch nur so, dass ich sie ein bisschen kennenlerne, was ist schiefgelaufen, damit sie ein bisschen was von dem Leben weiß, so im Schweinsgaloppe. Regeln, damit ihre jetzige Beziehung, also ihre sozusagen dritte, nicht wieder schief geht.
Gut, aber die Aufarbeitung der Ex-Ehe ist ja der Schlüssel, also elementar wichtig, damit es diesmal gut läuft, oder?
Naja, es geht darum, und das haben wir auch gemacht, davon erzähle ich euch gleich noch, wir haben auch geschaut, was hatte sie denn für Anteile da dran?
Ja, aber der hat doch natürlich einen an der Waffel, oder? Also der Ex von, weil ich meine, man kann ja nicht einfach abhauen, ohne Vorwarnung und eine WhatsApp schreiben.
Absolut. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Sie geht einkaufen, weil abends Freunde zu Besuch kommen, ne, will was kochen und so, schleppt ihre Tüten ins Haus, ne, kommt dann so rein, hallo Schatz, und da ist aber kein Schatz
mehr, genau.
Und der ist weg.
Das eigene muss man, Fehler das, hin und her, sowas passiert einfach
das
nicht.
Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen, da kriegst du dann so eine WhatsApp aufs Handy.
Total.
Ich finde, das ist der Gipfel, oder?
So, jetzt
kriege ich mich gar nicht wieder ein.
Ja, jetzt mal Frage an euch, könntet ihr euch das mit eurer Beziehungsstruktur vorstellen, sowas zu machen?
Natürlich nicht.
Nein.
So, könntet Völlig ihr euch undenkbar. Vorstellen, überhaupt eine Beziehung via WhatsApp zu beenden?
Völlig undenkbar.
Nein.
Ja, geht's eigentlich noch?
Völlig undenkbar.
Jetzt könnt ihr ja natürlich darauf schließen, wie haben die eigentlich vorher kommuniziert?
Richtig, genau.
Weil sowas fällt einem doch im Traum nicht ein.
Voll.
Also es machen vielleicht jetzt die Youngsters, die 10 auf einmal am Start haben mit 17,5, die sich nicht auseinandersetzen wollen, aber doch nicht ein Ehemann.
Und das ist Olivers Geschichte.
Oliver, der jetzt heute mit dabei ist.
Händchen halten?
Händchen haltend, ist Ingenieur. Und ich habe ihn als recht feinen, intelligenten, aber auch eher zurückhaltenden Menschen wahrgenommen.
Genau, der Oliver hat auch ein Kind, auch einen Jungen und war 12 Jahre lang verheiratet mit einer Frau, die, so wie er es dann schildert, eher dominant war, ne, ihm gegenüber.
Also so hat er es gesagt. Wenn er nicht das gemacht hatte, was sie wollte, dann hat sie tagelang kein Wort mit ihm gesprochen, Sex sowieso teilweise monatelang verweigert. Sie war die Hausfrau, ganz klassische Rollenverteilung, Oliver war der Ernährer und als er Mitte 40 war, hat er es in der Beziehung nicht mehr ausgehalten und seine Frau betrogen. Es kam raus, sie trennte sich von ihm, was Oliver übrigens sehr gelegen kam.
Und lass mich raten, dann wollte seine Ex ihn trotzdem wieder zurück, oder?
Exakt so war's. Und zwar, als sie gemerkt hat, der ist mit der Trennung eigentlich viel zu fein. Aber da war er emotional schon weg. Jedenfalls, alles hilft nichts mehr. Oliver ist froh, dass er aus der Beziehung raus ist. Für seinen Sohn tut's ihm unglaublich leid, aber er ist der Meinung, auch er leidet unter der Mutter.
Inwiefern?
Oliver und seine Ex haben sich zunächst die Erziehung aufgeteilt.
Also nach der Trennung?
Ja, nach der Trennung, genau. 2 Wochen bei ihr, 2 Wochen bei ihm, also quasi Wechselmodell, 2-wöchiges. Aber irgendwann will sein Sohn nicht mehr zu seiner Mama und immer wenn er bei ihr ist, wird er krank. Dann ruft er beim Papa, beim Oliver an und klagt über Kopfweh, Bauchschmerzen. Naja, fast jedes Mal.
Mittlerweile lebt der Sohn eigentlich nur noch beim Oliver und bei der Nicole. Die wohnen jetzt auch schon zusammen, ne?
Genau. Nach der Trennung lernten sich Oliver und Nicole übrigens online kennen, treffen sich, lassen es langsam angehen, verlieben sich, ziehen zusammen mit seinem Sohn. Den hat sie natürlich vorher schon kennengelernt. Ihr Sohn hat damit auch kein Problem gehabt und er mag Oliver gerne, also ihr Sohn. Super Patchwork. Oliver ist mittlerweile geschieden, Nicole auch. Und beide planen gerade nochmal voll durchzustarten und ein gemeinsames Haus zu bauen.
Das finde ich aber toll. Und es sagt uns allen auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist niemals zu spät, auch wenn in deinem Leben schon so einiges schiefgelaufen ist.
Sehr schön. Genau so ist es. Du Andrea, aber jetzt wollen die beiden auch von dir so eine Art Betriebsanleitung haben, ne? Hast du gesagt, damit alles so schön bleibt, wie es jetzt gerade noch ist. Ganz, ist ja super. Sie sind mittlerweile 3 Jahre zusammen.
Das ist ja schon mal eine Zeit, also das ist schon mal so, jetzt fängt es an kritisch zu werden, oft nach so einer Zeit. Und sie fragen mich auch, ob es Regeln oder Formeln gibt. Ich meine, das ist ja natürlich super, das fragt ja auch fast jeder Journalist in jedem Interview.
Ja.
Haben Sie nicht die ultimativen 3 Tipps, wie man sich unterm Weihnachtsbaum nicht umbringt oder wie man immer glücklich bleibt oder? Das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber es gibt ein paar einfache Ansätze, die ich nicht erfunden habe, aber von Kollegen, die gehen wir alle jetzt in diesem Podcast auch nochmal durch. Und ich habe das mit den beiden auch gemacht. Ich mache Angebote. Ich habe ihnen gesagt, sie können dies probieren, das probieren, jenes probieren. Und ich habe beide auch in Einzelsitzungen getroffen. Und wir haben gemeinsam erarbeitet, was ihr Anteil in den vorherigen Beziehungen tatsächlich war, was sie glauben, was falsch gelaufen ist.
Wenn Ehen oder Beziehungen scheitern, gibt es immer 2. Gut, wenn einer da per WhatsApp Schluss macht, hat das ein Geschmäckli.
Jo.
Aber es gibt, und das muss man, glaube ich, einfach so festhalten, immer 2. Was bei Nicole und Oliver schiefgelaufen ist.
Andrea, du beschreibst sie so als so eine taffe Frau, die dann trotz des Alkoholtods von ihrem ersten Mann dann doch alleinerziehend eine Riesenfirma aufgebaut hat mit 40 Leuten, haben wir gerade gehört, gell? Und du hast erzählt, das war Nicole, die während der Paarsitzung eigentlich nur geredet hat. Sie hatte den Stab, gesagt, den Redestab.
Und genau da hast du den Punkt, Markus, den Nicole und ich auch gemeinsam erarbeitet haben. Nicoles Papa war auch Unternehmer, ihr großes Vorbild. Sie hat immer Vollgas gegeben, auch zu Anfangszeiten ihrer Firma in Hannover. Ihr erster Mann, ihr erinnert euch, war auch eher zurückhaltend, leise. Sie war die Macherin. Das heißt jetzt nicht, dass sie mit seinem Alkoholthema irgendwas zu tun hat. Aber es war wahrscheinlich für ihn eine Art Kompensation oder Flucht oder was auch immer. Ist jetzt nur mal so eine Vermutung.
Aber vielleicht fühlen sich Männer an der Seite einer, ich nenne es jetzt mal extrem starken Frau, dann noch kleiner, als sie sich vielleicht ohnehin schon fühlen, oder?
Es kommt immer drauf an. Ich bin ja ein großer Verfechter der Augenhöhe. Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass es die extrem starke Frau und den schwachen Mann oder die schwache Frau und den extrem starken Mann zwar gibt, aber wenn beide sich auf einer Augenhöhe begegnen, dann braucht es auch nicht so ein Überheben oder ein Runterdrücken des anderen.
Ja? Da braucht man die Definition überhaupt nicht.
Genau, ich finde einfach schon diese Einteilung ganz schwierig. Und bei Nicole und ihrem ersten Mann war es tatsächlich so, sie hat mir das dann auch erzählt und sie hat auch geweint, weil das einfach ein Thema ist. Ich denke, das wird man nie völlig ad acta legen, dass er in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat: Ich liebe dich über alles, aber ich werde niemals so groß sein wie du.
Oh,
ich meine, das ist ja jetzt schon auch eine echte Hausnummer.
Also der hat sich bewusst, ich sag's jetzt mal, so zulaufen lassen, dass er daran ja gestorben ist, ne? Bewusst. Sonst hätte er keinen Abschiedsbrief geschrieben. Heftig.
Weißt du denn, Andrea, warum der Alkoholiker geworden ist? Kann man das sagen?
Ich kenne ihn ja nicht und das weiß ich auch nicht. Es spielt jetzt auch nicht so eine Rolle. Aber sie hat vermutet, die Nicole, sein Vater war auch Alkoholiker und auch sein Onkel. Und dieser Onkel hat sich tatsächlich auch suizidiert.
Okay.
Also das ist oft in so Familien auch so ein systemisches, biografisches, was du da nachvollziehen kannst. Mhm. Also das ist ein ganz eigenes Thema.
Muss man jetzt quasi auf ihren Sohn, muss sie da ganz großes Augenmerk legen jetzt, dass der sich gut entwickelt, richtig?
Ja, denn der hatte einen Vater.
Der Alkoholiker war.
Der hatte einen Opa und der hatte auch einen Großonkel.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja auch schon einige Jahre her, da hat auch keiner so genau hingeschaut, ne? Also da hat jetzt keiner gesagt, Mensch, hier gibt's ein Problem, wir sollten uns psychologisch begleiten lassen. Also sowohl der Vater als auch ihr Ex-Mann oder der Onkel, ne? Damals war es ja wirklich noch so, wenn du zum Psychologen gegangen bist, so nach dem Motto, du hast ja nicht mehr alle Latten am Zaun.
Genau, Indra. Und in der ersten Beziehung hatte sie schon ziemlich viele so männliche Anteile gelebt, ja? Also sie war die Macherin, sie hat da gepusht, sie haben diese Firma schon angefangen aufzubauen und so weiter und so fort. Und in der zweiten war es sehr ähnlich. Also sie hatte diese florierende Firma und der zweite Mann, der mit der WhatsApp dann Arrivederci gesagt hat, der war ein einfacher Angestellter, was ja tendenziell wurscht ist.
Sie war viel erfolgreicher als er, lass uns das so sagen, oder? Sie war die Macherin und er war
ja,
ein Angestellter,
also
was
mein
nicht Schlimmes sein muss, ja?
Genau.
Nur wenn sie so eine Macherin ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ja durchaus auch so mal durchschlägt.
Genau, und das war auch mein Eindruck. Also sie hat ihn ja auch eher so ein bisschen als leise beschrieben. Mhm. Er war der eigentlich nicht wirklich selber gemacht hat. Sie hat das Grundstück ausgesucht. Sie hat bestimmt, wie das Haus aussehen soll. Und ganz wichtig, sie war es, die auch den Löwenanteil von der ganzen Geschichte bezahlt hat.
Ja, klar.
Und das hat sie gar nicht böse gemeint.
Du, aber du hast am Anfang den Oliver ja so beschrieben, dass er auch so eher zurückhaltend ist. Der war ja doch eher leiser. Sie hat den Redestab die ganze Zeit. Er ist eher so introvertiert. Das ist ja dann doch vielleicht auch ein Muster von der Nicole, kann
ja,
ich sagen?
Also es fällt direkt auf, wenn man sich ihre Vorbeziehungen anschaut, was übrigens in der Paartherapie manchmal ganz gut ist, die hat sich Männer ausgesucht, die ganz anders als ihr Vater sind, also eigentlich völlig anders, ja, die ihr eher unterlegen sind, nicht überlegen. Also wir erinnern, der Vater war super Unternehmer und sie meint das, also die Nicole meint das gar nicht böse, denke ich, aber und sie macht das wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, aber unbewusst übernimmt die so ein Stück männliche Rolle und zieht dadurch, durch diese Power, Männer an, die sich da auch ganz wohl fühlen.
Jedenfalls gibst du Nicole dann die Aufgabe, gib deinem Oliver ein bisschen mehr Luft und versuch dich auch mal ein bisschen zurückzunehmen.
Genau.
Olivers Auftrag.
Oliver und ich konnten gemeinsam erarbeiten, dass Oliver sich mit seinen Bedürfnissen grundsätzlich eher hinten anstellt, als nach vorne drängt. Schwierig, finde ich jetzt. Wir kamen darauf, dass er das übrigens nicht nur in Beziehungen macht, sondern gerne auch im Job. Und ihm ist es immer wichtig, das ist ja auch sowas, was die Leute machen. Ja, wissen Sie, mir ist ja immer wichtig, dass den anderen gut geht. Und dabei verlieren sich diese Menschen aber auch gerne mal, so auch Oliver. Merkt es aber nicht direkt.
Bis das Fass überläuft.
Ja.
Mhm. Nee, aber hätte er sich denn getrennt, wenn seine Frau das nicht getan hätte?
Du wirst nicht glauben, aber ich habe ihn genau das gefragt in der Einzelsitzung. Ich habe auch gesagt, jetzt mal Hand aufs Herz. Sagen Sie es, ist ja keiner da, der es hört, außer ich. Aber hätten Sie denn Ihre Frau oder die Beziehung verlassen? Und dann hat er gesagt, nein, hätte er nicht gemacht. Also.
Warum nicht?
Ja, wegen dem Kind und wegen dem Haus und wegen dem und wegen der Freunde und der Familie. Die Männer finden oft viele Gründe, das nicht tun zu müssen. Es sind häufiger die Frauen, die diesen Schritt dann letztendlich tun, als die Männer. Die Männer wursteln da irgendwie so weiter und irgendwie scheinen die mir nicht so einen Leidensdruck zu haben wie viele Frauen.
Das kann schon sein.
Genau.
Was war dann dein Auftrag an Oliver?
Ich habe ihm gesagt, er soll immer, wenn ihm etwas auffällt oder missfällt, es nicht runterzuschlucken, sondern in dem Moment mal drauf zu achten und wahrzunehmen, also mehr Bewusstsein zu bekommen. In dem Moment. Das muss er erst mal lernen.
Muss er erst mal üben,
genau.
Schätze ich mal. Ja? Könnte ich mir vorstellen.
Genau. Und wir kommen gleich auf die Regeln, auf die Liebesregeln. Und für Oliver haben wir sie ein bisschen abgewandelt.
Also ihr habt wirklich so Regeln aufgeschrieben für die beiden. Ganz einfach, was ich mega süß finde. Wir lesen sie euch später noch vor. Die Liebesregeln.
Die 5-zu-1-Regel haben wir vielleicht vorher schon mal gehört. Um eine negative Erfahrung wieder wettzumachen, braucht es 5 positive. Um einmal Kritik anzubringen, braucht es 5-mal Lob. Um eine Zurückweisung ungeschehen zu machen, braucht es 5 aktive Zuwendungen.
5-zu-1 ist übrigens nicht geschätzt, sondern wissenschaftlich gemessen. Na, wir erinnern uns an Professor Gottman.
Da kommt er.
Da ist er wieder, jetzt. Der John.
Genau, der hat für seine Versuchsreihen die Partner mit Elektroden ausgestattet und hat Veränderungen von Herzschlag gemessen, Blutdruck, Atmung und hat dabei dann Mimik, Gestik und Körpersprache analysiert. Und da ist er eben zu diesem Ergebnis gekommen, den 5-zu-1.
Und dass wir uns an negative Erlebnisse auch immer wunderbar erinnern können, hat übrigens auch mit unserer evolutionären Entwicklung zu tun.
Macht ja Sinn.
Weil,
ja, genau.
Weil unsere Vorfahren nur überleben konnten, wenn sie sich an Gefahrensituationen erinnern, die wir heute natürlich so nicht mehr haben. Aber es ist einfach immer noch in uns und entsprechend reagieren konnten. Ja? Und wir stammen von denen ab, die sich an aggressive Erlebnisse besonders gut erinnert haben und rechtzeitig flüchten konnten oder sich gewehrt haben. Ja? Also Angriff, ne? Verteidigung, Flucht, ihr wisst schon, oder Erstarrung. Und genau deshalb sind wir heute noch Meister darin, manchmal habe ich das Gefühl, die Frauen noch mehr, genau zu wissen, wann unsere Partner die Waschmaschine nicht ausgeräumt haben oder wann sie was auch immer nicht getan haben. Und ich habe das Gefühl, wir Frauen haben da schon richtiges Elefantengedächtnis.
Aber lustigerweise vergessen wir, was es vor 10 Jahren zum Geburtstag gab, zum Beispiel. Oder wie oft wir letzten Monat Sex hatten.
Vergesslich trifft es dabei nicht, weil unser Gehirn speichert diese Informationen sehr wohl, aber es ruft sie nicht so ab, weil es einfach nicht so wichtig ist, nicht überlebenswichtig. Und das hat zur Folge, dass Menschen grundsätzlich die unangenehmen und gefährlichen Situationen viel bewusster sind als die angenehmen. Und extrem scheußliche Erlebnisse beschäftigen uns sogar viel, viel länger als extrem schöne. Und überlegt nur an die Schlagzeilen. Ich weiß noch, was ich heute Morgen gelesen habe.
Ja, genau. Ja.
Wer wieder wen umgebracht oder wer wieder was gemacht hat, das ist leider so. Und das nutzt natürlich auch die ganze mediale Welt aus, dass wir so ticken.
Schade eigentlich, ne?
Ja.
Aber sonst würde es uns heute wahrscheinlich nicht geben.
Mag schon sein, ja.
5-zu-1, ich denk persönlich oft an diese Regel, also ich ziehe die jetzt nicht mit, ja. Aber wenn der Markus und ich gestritten haben oder so, dann versuche ich schon viel, viel Positives hinterherzuschieben.
Du kaufst dann immer was, Spatzel.
Ja, das stimmt.
Ja, letzte Woche, da habe ich ein neues T-Shirt bekommen.
Ja, genau.
Ein Entschuldigungs-T-Shirt.
Der Markus kauft dann gar nichts. Aber das stimmt, du hast recht.
Darf ich mich mal ganz professionell erkundigen, warum habt ihr denn gestritten?
Ich weiß das gar nicht mehr. Wann haben wir denn gestritten? Siehste.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Siehst du?
Ehrlich, so ist es ganz oft, ja. Also sie fand mich wahrscheinlich zu inaktiv und dann macht sie einen Rundumschlag. Die kommt dann immer gleich mit so einem, pack mal alles in den Topf rein.
Ja, das. Aber Markus, jetzt sage ich dir eins. Da würde jetzt, also wahrscheinlich würden jetzt die meisten sagen, ja, das kenne ich, das kenne ich. Also meiner würde sagen, das kenne ich, das geht mir ganz genauso, Markus.
Aber soll ich euch was sagen? Ich weiß auch, dass das nicht nett ist, ne, so Rundumschlag und so, ich meine das gar nicht so. Aber ich glaube auch, ne, wenn ich mir so so einen Zyklus anschaue, dass es auch meinen Hormonen geschuldet ist. Also ich sehe genau, wann ich total happy-go-lucky drauf bin und wann ich dann so leicht aggro werde. Dazu müssen wir auch nochmal eine Folge machen, ja. Übrigens, ja, damit wir uns alle ein bisschen besser verstehen.
Das ist ein Riesenthema, ja. Übrigens, ein Riesenthema.
Wir schweifen ab. Andrea, 5:1 Regel, was hältst du davon und was hast du Nicole und Oliver geraten zum Thema Kritik?
Ja, also diese 5:1 Regel, die finde ich super. Ich erinnere mich übrigens, als ich die mal mit einem Klientenpaar besprochen habe und der Mann guckt mich an und sagt, 5:1? Bei uns ist es mindestens 30:0.
Oh Gott.
Aber umgekehrt. Mhm. Also 30 negative, 0 positive.
Ja, genau. Mhm.
5:1, ich finde es super, eine coole Regel. Und ich habe Oliver und Nicole dieses Angebot gemacht, dass sie darauf einfach achten, weil sie gerne jemand ist, wir haben gelernt, sie ist die Taffe, sie haut natürlich gerne alles raus, was ihr in den Sinn kommt, das ist sie gewohnt. Und wir haben vereinbart, dass sie etwas mehr auch in eine Bewusstheit kommt, mehr achtsam ist, was sie eigentlich sagt, mit Kritik etwas vorsichtiger zu sein, vielleicht nicht unbedingt 5:1, aber zumindest im Hintergrund behält und überlegt, ist das jetzt wichtig, dass ich es raushau?
Okay.
Und mit Oliver haben wir ja gesagt, dass er einfach nicht zu allem sagt, sondern und ja und Amen, sondern eben auch mal sagt, Moment.
Genau, Oliver muss lernen, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht okay ist und er nicht ständig versucht, Nicole alles recht zu machen.
Genau.
Und die beiden waren okay damit?
Ja, das war ja auch ihr Auftrag an mich, natürlich, also klar, aber sie waren natürlich auch ganz schön geschockt, als ich ihnen den Spiegel hingehalten habe und ihnen auch gesagt habe, also ich merke, sie sind so und ich merke, sie machen so, aber die meisten Menschen, die nehmen sich nicht so wahr, wenn man ihnen den Spiegel nicht vorhält. Und das ist ja wichtig, ein Therapeut ist quasi wie ein Spiegel. Und dann nimmt man auch eher wahr, wie man auf andere wirkt. Wir brauchen ja eine Reflexionsfläche, um uns zu reflektieren.
Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das kennen wir alle, ne? Geht
ja
total auseinander.
Oh ja.
Beispiel von mir, meine Kollegen, ja, die sagen häufig, ich bin ja Moderatorin im Radio, im Morningshow, und die sagen mal, du bist eine starke Frau. Und wenn die das dann zu mir sagen, dann weiß ich überhaupt gar nicht, was die damit meinen, weil die kennen ja meine Gedanken gar nicht. Ja? Also ich denke mir so, was ist denn eine starke Frau? Ja, du sagst halt, was du denkst und du fängst nicht an, dann zu weinen, wie andere das vielleicht machen. Und dann denke ich mir immer so, und das ist eine Definition von einer starken Frau?
Ja,
ich verstehe das
da jetzt. Da müssen wir aber auch nochmal genauer mit deinen Kollegen sprechen.
Ja, aber wirklich. Aber Spassi, wie nimmst du dich wahr?
Weil ich finde es jetzt schwer zu sagen, wie ich mich selber wahrnehme. Ich kann nur sagen, wir beide, finde ich, eher sind da schon auch eher ausgewogen. Es ist eher weniger so, dass du da so einen Überhang hast oder ich habe auch keinen Überhang.
Nee,
ich glaube, das
so.
Ist relativ ausgewogen bei uns. Und jeder hat halt so seine Themen. Ich habe auch meine Themen, wo ich dann sage, oh, hier ist es mir jetzt zu viel, das finde ich jetzt blöd. Und dann stehe ich dafür ein und du machst es genauso. Aber wir finden schon auch immer einen Konsens dann. Das ist so mein Gefühl.
Wie ist das bei dir, Andrea? Wie nimmst du dich selber wahr und wie nehmen dich andere Menschen wahr?
Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich ja der Meinung bin, je stärker Selbst- und Fremdwahrnehmung klaffen, desto schwieriger wird es. Und ich glaube, dass ich heute schon aufgrund meiner Arbeit, aber auch, weil ich auch viel mache, ich mache ja viel Supervision, ich reflektiere sehr, sehr viel mit meiner Kollegin, mit der ich Tür an Tür bin. Also ich denke, ich habe inzwischen eine ganz gute Wahrnehmung meiner selbst. Das heißt, ich kenne meine Stärken und ich kenne meine Schwächen.
Mhm.
Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu kennen. Und ich glaube, wenn ich mich viel mit mir selbst beschäftige und den Mut habe, die Dinge, die vielleicht auch nicht so schön sind, auch als Chance zu begreifen, dann werde ich mich leicht tun. Und nehmen wir jetzt diese 5:1 Regel. 5-mal super, super, super. Und einmal kann man sagen, hätte vielleicht noch ein bisschen anders laufen können. Und dann kann man das eigentlich auch aushalten, wenn man ein einigermaßen stabiles Selbstwertgefühl hat.
Die 2:2:2 Regel. Die finde ich geil. Ich weiß aber nicht, ob sie realistisch ist. Sagen wir mal so viel, ja? Das klingt alles in der Theorie super, aber in der Praxis?
Also die kommt übrigens nicht von John Gottman, Nein. Die kursiert gerade überall.
Ja, genau. Überall. Social Media. Ich habe recherchiert oder versucht zu recherchieren, wer sie erfunden hat. Und ich bin dann auf einen Autor gekommen aus Amerika. Also so genau weiß man das nicht. Ganz viele Medien haben die dann übernommen. Ist eigentlich auch egal. Hätte auch jedem Menschen einfallen können, weil es eigentlich total simpel ist.
Genau, deswegen ist es die so eingänglich und jeder kann sie sich merken und jeder sagt, ja genau, die ist gut, die Regel. Und zwar sagt die Regel, die 2-2-2-Regel, du sollst mit deinem Partner alle 2 Wochen eine Date-Night haben. Und zwar nur mit deinem Partner und alle 2 Monate ein Wochenende, nur zu zweit. Mhm. Ohne Kinder, ohne Freunde, ohne den Rest, nur zu zweit. Und alle 2 Jahre gemeinsam, ohne andere, in den Urlaub fahren. Na, das klingt doch einleuchtend, oder?
2-2-2. Also hier geht es um sogenannte Quality Time. Ich würde es tatsächlich auch Dating Time nennen oder eben auch Raum für Beziehung, Raum für Erotik. Also Zeit zu zweit. Und für Nicole und Oliver ist es nicht relevant in dem Sinne, weil die Kinder schon groß sind. Also die haben ja viel Zeit zu zweit. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Anders sieht es dann aus, wenn Familien Kinder haben oder vor allem auch noch kleine Kinder haben. Ja?
Und genau da sind wir beim Punkt. 2-2-2. Ist das überhaupt alltagstauglich? Jetzt nehmen wir mal uns als Beispiel, ja? Wir hatten 2 kleine Kinder. Meine Eltern leben in Spanien. Markus' Mama lebt bei uns in der Nähe, also meine Schwiegermutter. Ist aber gesundheitlich mal ein bisschen angeschlagen gewesen. Und Markus' Vater, also die Eltern sind getrennt gewesen, hat auch in Spanien gelebt. Nein, wir sind keine Spanier. Die sind alle ausgewandert, unsere Eltern. Also zufällig auch aus beiden Familien.
Also alle 2 Wochen eine Date Night, wenn du Kids hast, die nachts wach werden. Wenn du froh bist, irgendwie den Alltag noch zu überstehen, wenn du irgendwie nicht so viel Geld hast, dass du dir einen Babysitter leisten kannst oder was auch immer, dann ist das schwierig, sehr schwierig.
Dann hast du eine Date Night, dann sitzt du zu zweit beim Italiener und beide fallen vor Müdigkeit mit dem Kopf in die Pizza. Da hat ja auch keiner was davon.
Also ich sag, eine Beziehung mit 2 kleinen Kindern kann nicht jede Woche eine Date Night beinhalten. Das geht gar nicht.
Alle 2 Wochen.
Ja, oder alle 2 Wochen. Das ist doch auch ein Wahnsinn. Ja. Und der Frust, wenn es nicht funktioniert, das funktioniert 1 oder 2 Mal und dann fadet es wieder aus. Und dann sind die Leute frustriert, weil sie sagen, das haben wir alles schon probiert. Wir brauchen andere Tipps.
Total. Also dein Tipp?
1 Mal im Monat, das ist doch egal, Hauptsache du machst es.
Genau, nicht aus den Augen verlieren, versuchen.
So, aber du musst es machen, wenn du es nicht machst, wenn du sagst, genau. Ich mache es jede Woche 3 Mal und du machst es genau 2 Mal und dann ist schon wieder ausgefadet, dann ist es eine Katastrophe. Mach's doch 1 Mal im Monat.
Okay, die 2. Alle 2 Monate ein Wochenende zu zweit.
Copy-Paste zur 1. 2.
Genau,
ja. Ja, muss man organisieren können als Familie mit Kindern, ne?
Genau.
Also wir hatten das vielleicht in all den Jahren, die wir zusammen sind, 1 Mal im Jahr oder so, ne?
Ja. Ja.
Es gab aber auch Jahre, wo wir das überhaupt nicht hatten.
Es gab Situationen, wo wir das gar nicht hatten, aber das war aber auch okay. Aber wir hatten ja genau aus dem Grund irgendwann Au-pairs. Wir haben 14 Jahre lang mit Au-pairs zusammengelebt. Damit wir das überhaupt alles unter einen Hut kriegen, weil wir auch beide gearbeitet haben. Mhm. Und das ist ja auch schon auch ganz schön herausfordernd.
Das wäre gar nicht möglich gewesen. Also ich stehe jeden Morgen um 3.30 Uhr auf. Der Markus hat eine Fernsehproduktion, der war auch viel weg immer. Mhm. Und das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja?
Ohne Hilfe,
ja. Also auch mit den Kindern. Ne? Wo lässt du deine Kinder morgens um 3, wenn du nicht da bist und nicht irgendwie das Haus verlassen musst? Und unsere Au-pairs zum Beispiel hatten dann in der Regel immer am Wochenende frei. Also Fazit, alle 2 Monate, ein Wochenende zu zweit, schwierig, jetzt an unserem Beispiel gemessen. Mhm. Ja.
Und für die Hörer oder Hörerinnen, es muss ja nicht immer der Mega-Ausflug sein ins Wellness-Hotel oder die Flugreise nach Paris. Kann, muss aber nicht. Vielleicht übernachten die Kinder irgendwann mal irgendwo bei Freunden, irgendwann werden die ja auch größer, dann hat man wenigstens mal eine Nacht.
Total. Genau, so wie es halt in den Zeitplan passt.
Apropos genau. Paris. Unsere Kinder sind jetzt groß und wir greifen es jetzt an, Schatzl, gell? Ja. Wir fahren jetzt los.
Wir fahren
nach Paris.
Sehr gut.
Zum
Paris.
Thema, die letzten 2, alle 2 Jahre alleine in den Urlaub. Bei uns ist schon länger her, Schatzl, richtig?
Wir waren in 20 Jahren genau einmal
allein
im Urlaub. Einmal. Und damals waren die Kids aufgeteilt auf die Großeltern und wir sind nach Italien gefahren. Am Anfang, ich erinnere, in der Toskana, haben wir uns eigentlich nur gestritten.
Das ging vor allem so los, dass als wir gefahren sind, sagt Linda, ich habe echt, das meinte sie ernst, ja, ich habe Angst, dass ich nicht weiß, was ich mit dir jetzt anfangen soll. Kannst du dir mal vorstellen, so in solchem Rad waren wir da drin, ne? Aber es ist wunderschön geworden dann.
Ja, wir waren so in unserem Hamsterrad.
Genau.
Aber der Urlaub, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ne? Der war dann noch ganz, ganz toll. Also war eigentlich ehrlich gesagt einer der schönsten war meines Lebens. Toll. Aber jetzt halten wir mal fest, ja, alle 2 Jahre Urlaub zu zweit. Viele Menschen können sich Urlaub insgesamt gar nicht leisten. Zu zweit, wenn du keine Großeltern hast, zu denen du die Kinder geben kannst oder Freunde oder so, dann klappt das schon mal gar nicht. Also
ich persönlich würde sagen, mein Fazit aus 2-2-2 mache ich mindestens 4-3-2.
Ja, ich glaube, das darf man auch, und du hast es ja gerade vorher schon angesprochen, Andrea, nicht ganz so als Regel so ernst nehmen und so eng sehen, sondern eher sagen, wir dürfen uns als Paar nicht vergessen.
Genau.
Wie auch immer das dann ausschaut.
Genau.
Den Möglichkeiten halt angepasst.
Aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Message an euch, auch an uns. Nehmt euch so viel Zeit für euch, wie ihr könnt und es eure individuelle Situation erlaubt. Und liebe Mamis, nur wenn es euch gut geht, geht es auch euren Kindern gut. Ich weiß, ihr denkt erst an die anderen. Aber nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut. Das musste ich auch erst lernen.
Ganz,
ich habe mich da auch wirklich schwer getan.
Ne? Ganz wichtig. Der Gedanke, wenn es den anderen gut geht, geht es auch mir gut, der ist echt nicht der Beste. Wenn es dir gut geht, geht es automatisch den anderen gut.
Die 3 Minuten Streitregel.
Die ersten 3 Minuten entscheiden darüber, wie ein Streit sich entwickelt.
Das habe ich übrigens auch mit Nicole und Oliver besprochen.
Paare, die sich viel streiten, trennen sich eher als Paare, die ihre Konflikte nicht oder nur selten austragen. Glaubt ihr?
Mm-mm.
Ist nicht so.
Glaube ich auch. US-Forscher, wir kommen wieder auf unseren Professor Gottman zurück, haben rausgefunden, und das kann ich in meiner Praxis wirklich nur bestätigen, die ersten 3 Minuten eines Streits sind die wichtigsten. Sie entscheiden darüber, ob es gemein und fies wird oder ob es konstruktiv wird. Danach ist es ziemlich schwer, die Kurve zu kriegen. Und wenn du deinen Partner zu hart angehst, wird immer ein Desaster draus. Mein Vorschlag ist in der Praxis, meine Erfahrung, du setzt dich hin, nimmst dir die Zeit und erzählst in den ersten Minuten über dich selbst und deine Gefühle, was das Verhalten von demjenigen bei dir vielleicht ausgelöst hat. Und der andere hört einfach nur zu.
Das heißt, man muss sich verkneifen, so Sätze wie, das hast du scheiße gemacht und das war blöd von dir und du und immer.
Genau.
Richtig?
Immer dauernd ständig.
Immer dauernd ständig und du.
Genau. Du beschreibst sozusagen das Problem, eher sachlich und neutral und vor allem ohne Schuldzuweisungen zu machen, sondern mir ging es so. Ja, und am Ende sagst du, was du brauchst, damit für dich alles gut wird.
Nehmen wir ein Beispiel. Dein Partner geht abends aus, meldet sich nicht. Du kannst die halbe Nacht nicht schlafen. Du sitzt die ganze Nacht wach und er meldet sich auch nicht per WhatsApp oder sonst irgendwas.
Genau.
Er kommt
super
nach Hause.
Beispiel.
Er kommt
super
nach Hause.
Beispiel.
Du sagst dann nicht, du blöder Arsch, wo bist du die ganze Zeit gewesen, sondern du sagst,
wieso schreibst du nicht? Genau.
Warum schreibst du nicht?
Was glaubst du, was ich hier gemacht habe? Ich habe mir Sorgen gemacht,
immer
du bist
lässt du mich hier
völlig
sitzen.
Unverantwortlich, bla bla bla. Gleich so, 100 Vorwürfe in einem Satz.
So nicht, sondern du sagst zum Beispiel, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist dir was passiert oder so.
Das Thema Streitkultur habe ich mit Nicole und Oliver auch besprochen, weil sie haben ja noch nicht so viel, aber beide haben es gespeichert und sich vorgenommen, es umzusetzen. Oliver hat gesagt, dass es im Job bei ihm auch ein paar Konflikte gibt und er versucht es jetzt mal mit diesen Streitregeln.
Was ich super interessant finde, Wissenschaftler sagen, über 60% aller Paarkonflikte können gar nicht gelöst werden. Das ist völlig normal. Die beruhen nämlich auf unterschiedlichen Lebensansichten, auf unterschiedlichen Persönlichkeiten und auch eben Lebensgeschichten. Ja, wo kommen wir her? Herkunftsfamilien? Wo und wie bin ich aufgewachsen? Mit welchen Werten?
Also das finde ich jetzt viel, 60% aller Paarkonflikte. Es gibt natürlich Konflikte, die lösbar sind und es gibt welche, die nicht lösbar sind. Aber letztendlich ist es das Paar, was entscheidet, welche Themen lösbar sind.
Und du kannst so gesehen Streits in der Beziehung ganz einfach lösen, indem du sagst, Spatzel, das gehört zu den 60%, lass mich in Ruhe.
Genau,
ganz pragmatische Lösung.
Nicole und Olivers Liebesregeln.
Bei Bei Nicole und Oliver hat es total geholfen, dass wir geschaut haben, warum sind ihre vorherigen Ehen eigentlich auseinandergegangen und was war ihr Anteil daran?
Nicole nimmt sich vor, nicht immer die Taffe sein zu müssen und auch mal 2-3 Gänge zurückzuschalten. Und den Oliver auch mal machen und auch mal reden zu lassen.
Genau, und der Oliver nimmt sich vor, für seine Wünsche und für seine Gefühle einzustehen. Oder er will's üben. Und es nicht immer den anderen, insbesondere Nicole, recht machen zu wollen. Weil du hast ja gesagt, Andrea hat es auch so ein bisschen in den Job getragen. Und er möchte in Zukunft ein bisschen besser auch auf sich und seine Bedürfnisse achten, gerade auf das.
Und das ist wichtig. Und die beiden haben mich gebeten, dass wir ihre Liebesregeln zu Papier bringen, damit sie sich das immer wieder durchlesen können. Und das haben wir auch gemacht. Und wir lesen euch das jetzt auch gerne mal vor.
Erstens, Nicole ist nicht immer die Taffe und lässt Oliver auch mal machen und reden. Restaurants aussuchen, Urlaube buchen und so weiter.
Zweitens, der Oliver muss es Nicole nicht immer recht machen und schaut ein bisschen mehr auf sich selbst. Er unternimmt auch mal vielleicht was alleine.
Drittens, wir haben die 5:1 Regel im Hinterkopf. Wir wissen beide, ein negatives Erlebnis oder Gesagtes braucht etwa 5 positive, damit wir in Balance bleiben.
Viertens, die 3 Minuten Streitregel. Wenn wir mal streiten, beginnen wir nicht mit Schuldzuweisungen. Wir sagen, wie wir uns fühlen und dann, was wir uns wünschen.
Fertig, also ihr habt 4 Punkte zu Papier gebracht und das war es eigentlich auch schon. So simpel, oder? Mhm.
Also ich finde, heute gab es ganz viel Hilfestellung und ich glaube, das, was wir anfangs immer sagen, jeder kann da ein bisschen was für sich mitnehmen, sind wir heute ganz weit vorn dabei und jeder findet das ein oder andere, auch was ihn selbst betrifft.
Das ist alles richtig, aber so einfach kommst du mir jetzt nicht davon, weil ich euch fragen werde, was ist denn das Geheimnis bei euch beiden?
Ich weiß gar nicht, ob man da so Geheimnis sagen kann. Also wir haben auf jeden Fall eine gute Art zu kommunizieren. Wir können über ganz viel reden und es gibt nicht so viel, was unter der Decke bleibt. Wir legen das schon alles auf den Tisch und kriegen es dann schon auch eigentlich immer ganz gut gelöst.
Ich glaube, dass wir unbewusst viele dieser Punkte umsetzen. Nicht alle, nicht immer.
Nicht immer, ne?
Nicht immer.
Niemals macht es.
Aber schon häufig. Und ich glaube, dass wir ziemlich beste Freunde sind. Und wir fahren am Wochenende nach Paris. Das erste Mal nach 20 Jahren.
Juhu! Total schön.
Ganz schön, dass ihr heute zugehört habt.
Ja, finde ich auch.
Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann könnt ihr das am besten auf Instagram machen. Da haben wir so einen Kanal, der heißt Paarflüsterei mit UE. Und wir beantworten auch alles. Ihr könnt auch auf Spotify, könnt ihr auch Anregungen schreiben. Da schreiben wir auch mal rein. Stellen wir immer so eine Frage, findet ihr das gut oder nicht? Wir freuen uns über alle Anregungen. Und wir bekommen ganz viele Zuschriften von euch und freuen uns wirklich sehr darüber. Das finden wir ganz toll.
Ja, danke, danke, danke. Das pusht uns auch sehr weiterzumachen.
Ja, total.
Und es wäre auch schön, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet.
Genau, ganz lieb. Herzlichen Dank und bis nächsten Dienstag.